wird heute ja das Wort Gottes für uns aufschließen und wir freuen uns auf das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat.
Dankeschön. Ich muss noch kurz diesen Ständer noch etwas anders einstellen. In seinem ersten Schuljahr in Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei, entdeckt der Zauberlehrling Harry Potter eines Nachts einen Spiegel. Als er da hineinblickt, sieht er nicht nur sich selbst, sondern neben sich seine verstorbenen Eltern, die er nie kennenlernen konnte. Nacht für Nacht schleicht er sich zu diesem Spiegel, um Zeit mit seinen verstorbenen Eltern zu verbringen. Irgendwann erklärt ihm der Schulleiter Dumbledore, dass dieser Spiegel die tiefsten Herzenswünsche dessen zeigt, der vor ihm steht. Ein absolut glücklicher Mensch würde nur sich selbst sehen. Deswegen sieht Harry seine verstorbenen Eltern, während sein Freund Ron sich als Schulsprecher und Gewinner des Quidditch-Pokals sieht. Man mag über Harry Potter geteilter Meinung sein, aber ich finde, diese Szene greift auch sehr schön auf, was alle Menschen verbindet. Nämlich eine tiefe Sehnsucht nach Glück. Passt so? Okay. Wir wollen diese Sehnsucht heute Morgen nachspüren und uns auf die Suche danach machen, was glücklich macht. Soll ich ein anderes nehmen? Wir beginnen unsere Glückssuche bei den alten Griechen. Bei den Griechen entwickelte sich irgendwann eine Glücklichkeitsformel heraus, mit der sie Menschen beglückwünschten. Diese Formeln klangen wie folgt. Selig oder zu beglückwünschen sind die Wohlhabenden, denn sie sind finanziell abgesichert und über allen Schicksalsschlägen erhaben. Oder selig sind die Weisen und die Verständigen. Oder selig sind Mütter von tüchtigen Kindern. Auf diese Weise wurden Menschen entweder direkt beglückwünscht oder es wurde allgemein in Gedichten und Liedern darüber geschwelgt, was glücklich macht. Nicht nur die Griechen haben solche Glücklichkeitsideale, sondern auch jede andere Kultur. Bei uns würden sie vielleicht wie folgt klingen. Selig sind die Selbstbewussten und Durchsetzungsstarken, denn sie werden es zu etwas bringen. Selig sind die Schönen, Schlanken und Durchtrainierten, denn sie werden begehrt. Selig sind die Einflussreichen, denn sie können die Welt nach ihren Vorstellungen prägen. Selig sind die Gesunden, denn sie können uneingeschränkt leben. Selig sind die harmonische Beziehungen haben und Familien, wo sie Geborgenheit und Liebe erfahren. Im Alltag würden wir das wahrscheinlich nicht ganz so geschwollen formulieren, sondern eher sagen, schau dir den an, der hat's gut. Oder mit 25 schon ein paralleles Jura- und Medizinstudium abgeschlossen und direkt Leiter der Abteilung für Rechtsmedizin im Klinikum Heidelberg. Alter Schwede, der hat es zu etwas gebracht. Meist schwingt dabei Bewunderung oder auch ein bisschen Neid mit. Diese Glücksideale sind allerdings nicht einfach irgendwelche Formeln, sondern sie haben eine große Macht und Auswirkung auf unser Leben. Sie bestimmen unsere Lebensziele, nach denen wir streben. Sie können uns glücklich oder auch krank machen. Sie entscheiden, wofür wir unsere Kraft, Zeit und unsere Ressourcen einsetzen. Deswegen ist es wichtig, ihnen nicht einfach blind zu folgen, sondern uns ihrer bewusst zu werden und sie zu hinterfragen, ob sie halten, was sie versprechen. Was sind deine Glücksideale? Was macht dich glücklich? Was würdest du sehen, wenn du vor diesem Spiegel aus Harry Potter stehen würdest? Vielleicht siehst du tatsächlich nur dich selbst, weil du vollkommen glücklich bist. Vielleicht tust du nach außen hin immer so, als wärst du super glücklich. Aber ein kleiner Blick in den Spiegel würde dir deine wahren Herzenswünsche zeigen. Vielleicht bist du zwar noch nicht am Ziel deiner Glücksideale, aber relativ optimistisch, dass du sie in naher Zukunft erreichen wirst. Vielleicht bist du aber auch frustriert und resigniert und hast innerlich schon damit abgeschlossen, jemals wirklich glücklich zu werden, weil der ersehnte Partner, die Genesung oder die gewünschte Lebenssituation so unwahrscheinlich scheint. Lasst uns sehen, was Gott, der Erfinder des Lebens, darüber sagt, was glücklich macht. Ich lese aus Matthäus, Kapitel 5, die Verse 3 bis 10. Selig oder zu beglückwünschen sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Das klingt ja jetzt schon mal ganz schön anders. Irgendwie scheint Jesus gerade die zu beglückwünschen, die wir überhaupt nicht als glücklich bezeichnen würden. Er spricht nicht von Ruhm, Reichtum oder Schönheit, auch nicht von Gesundheit oder harmonischen Beziehungen. Stattdessen spricht er von Armut, Leid und Verfolgung. Was haben solche Zustände bitte schön mit Glück zu tun? Um Jesu Worte besser verstehen zu können, wollen wir zunächst einen Blick auf die Seligpreisungen als Ganzes werfen. Dazu drei spannende Beobachtungen. Erstens. Es fällt schnell auf, dass sich die meisten Glückserklärungen Jesu auf die Zukunft beziehen. Während wir oft im Hier und Jetzt beurteilen, was glücklich macht, schaut Jesus von oben auf die Sache und sieht dadurch nicht nur die Gegenwart, sondern auch die Zukunft. Als er diese Worte sagt, befindet er sich gerade auf einem Berg. Das ist ein sehr schönes Bild dafür, dass Jesus in größeren Zusammenhängen denkt und quasi das Bigger Picture sieht. Von dieser Perspektive aus scheint es für ihn Dinge zu geben, die auf lange Sicht gesehen weitaus glücklicher machen als das, was wir momentan als glücklich erachten. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch zweitens auf, dass sich nicht alle Zusagen auf die Zukunft beziehen. Die erste und die letzte beziehen sich auf die Gegenwart und sind darüber hinaus auch noch identisch. Nämlich, ihrer ist das Himmelreich. Diese Zusage rahmt die restlichen ein. Sie bildet quasi Überschrift und Fazit. Denn es geht hier nicht um 8 verschiedene Zusagen, sondern alle Zusagen sind Synonyme für das Reich Gottes. Gott schauen, getröstet werden, Kind Gottes heißen. All diese Zusagen werden wir erst vollkommen erleben, wenn wir bei ihm sind. Deswegen sind die meisten zukünftig formuliert. Gleichzeitig sind es keine reinen Vertröstungen auf die Ewigkeit. Nach dem Motto, hier auf Erden geht's dir richtig schlecht und erst später wirst du das Schlaraffenland in vollen Zügen genießen. Kurz bevor Jesus diese Worte sagt, heilt er Kranke und tröstet die, die am Leben gescheitert sind. Das heißt, diese Menschen erleben schon da Reich Gottes. Sie schauen Gott, der sich in Christus offenbart. Jesus gibt ihnen einen Vorgeschmack dessen, was sie später in vollen Zügen genießen werden. Diese Spannung zwischen schon und noch nicht, in der auch wir uns immer wieder befinden, kommt wunderbar in dieser Sandwich-Struktur der Seligpreisungen zum Ausdruck. Mit den gegenwärtigen Verheißungen am Anfang und Ende und den zukünftigen dazwischen. Dritte Beobachtung. Die Seligpreisungen sind zudem in zwei Strophen gegliedert. Das wird deutlich an der Wiederholung des Wortes Gerechtigkeit. Einmal in der vierten Seligpreisung. Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Und dann noch einmal in der letzten Seligpreisung. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen Verfolgten. Dabei fällt auf, dass es in der ersten Strophe größtenteils um die geht, denen Ungerechtigkeit widerfährt. Während die zweite Strophe die beglückwünscht, die sich für die Gerechtigkeit einsetzen. Wie bei den Zusagen geht es also auch hier nicht um 8 verschiedene Menschentypen und 8 verschiedene Lebenssituationen, sondern Jesus beglückwünscht entweder Menschen, denen Elend widerfährt, den Armen, die klagen, oder die, die sich für Gutes einsetzen, die Friedensstifter, die Barmherzigen. So wird der Arme meist auch viel zu beklagen haben und wer barmherzig ist, wird sich nicht sagen, oh, jetzt bin ich schon so barmherzig, also Frieden stiften und mich für Gerechtigkeit einsetzen, das kann ich jetzt nicht auch noch. Wer barmherzig ist, stiftet Frieden und handelt meist auch gerecht. So viel zum Überblick. Ich möchte nun mit euch die Seligpreisungen einzeln durchgehen, da jede einzelne absolut reichhaltig ist und man eigentlich über jede einzelne eine eigene Predigt halten müsste, kann ich sie nur ganz kurz anschneiden. Ich schlage euch vor, dass ihr dabei versucht, euch eine herauszusuchen, die euch heute Morgen besonders anspricht. Vielleicht gerade im Hinblick auf die Glücksideale am Anfang, die euch momentan bewegen. Die erste Seligpreisung. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Der Begriff, der im griechischen Urtext an dieser Stelle für arm steht, bedeutet nicht einfach nur gerade so über die Runden kommen. Es ist das stärkste zur Verfügung stehende griechische Wort für Armut und bedeutet armselig sein, so bettelarm sein, dass man ohne fremde Unterstützung nicht überleben kann. Es bezeichnet die Schicht unter der Unterschicht. Im Gegensatz zum Lukas-Evangelium, wo nur von den Armen die Rede ist, findet sich bei Matthäus noch der Zusatz geistlich oder im Geiste. Als Charismatiker würden wir wahrscheinlich spontan vermuten, das bezieht sich auf Gottes Geist, aber an dieser Stelle bezieht es sich auf den menschlichen Geist. Geistlich arm sein bedeutet also innerlich armselig sein, so verzweifelt und am Boden zerstört sein, dass man ohne fremde Unterstützung nicht mehr weiterkommt. Auch wenn Matthäus hier den Zusatz geistlich hinzufügt, bedeutet es keine Loslösung von materieller Armut, sondern es konkretisiert eher das Tragische an Armut, nämlich die innere Verzweiflung, die damit zusammenhängt. Gleichzeitig öffnet er mit seinem Zusatz diese Seligpreisung auch für die, die trotz Wohlstand innerlich am Boden zerstört sind und innerlich arm sind. Jesus spricht diesen Menschen das Himmelreich zu. Seligpreisung Nummer 2. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Wie bei Armut wird auch hier das stärkste griechische Wort für Klagen verwendet, was oft sich auf Todesfälle oder ähnlich starke Schicksalsschläge bezieht. Es heißt also nicht nur, wie bei Lukas, selig sind die weinen, sondern selig sind die Klagen, die zutiefst Erschütterten. Worüber geklagt wird, wird an dieser Stelle offen gelassen. Besonders fromme Ausleger meinen, es gehe ausschließlich um die Klage über die eigene Sünde und die Boshaftigkeit und Zerbrochenheit der Welt. Ich glaube, das ist etwas eng gefasst, denn Jesus wendet sich in den Versen, wie gesagt, genau denen zu, die mit ganz menschlichen Anliegen zu ihm kommen, wie Einsamkeit und Krankheit. Denen gilt diese Verheißung genauso wie denen, die über die Boshaftigkeit der Welt klagen. Gleichzeitig wird natürlich nicht jeder beglückwünscht, der über irgendwelche kleinen Wehwehchen Trübsal bläst. Den Klagenden wird eine Welt verheißen, wo jede einzelne Träne abgewaschen wird. Eine Welt ohne Leid. Weiter geht's mit der dritten Seligpreisung. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde besitzen. Einige assoziieren Sanftmut vielleicht mit Schwachheit, Schüchternheit, Weichlichkeit. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Sanftmut bildet die goldene Mitte zwischen Jähzorn und apathischer Temperamentlosigkeit. Nochmal. Sanftmut bildet die goldene Mitte zwischen Jähzorn und apathischer Temperamentlosigkeit. Es bezeichnet quasi gezügelte Leidenschaft, die sich nicht erbittern lässt oder zornig machen lässt, wenn der Person Unrecht widerfährt. Jesus hat solche Menschen im Blick, die unter ungerechten Zuständen leiden und aus menschlicher Sicht allen Grund dazu hätten, gewalttätig sich zu wehren. Jesus selbst gibt ein anderes Beispiel. Obwohl ihm so viel Ungerechtigkeit widerfährt, bleibt er stets sanftmütig. Weder wird er verbal gewalttätig, indem er unter Höllenandrohungen die Menschen dazu auffordert, ihm zu folgen. Noch wird er physisch, körperlich gewalttätig, sondern es heißt, dass er sanftmütig auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Wer sanftmütig ist, ist nach Jesu Vorstellung der optimale Leiter. Deswegen verheißt er, denen auch über die neue Erde zu herrschen. Der letzte Vers der ersten Strophe. Selig sind, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden gesättigt werden. So wie Hungern und Dürsten zutiefst menschliche Bedürfnisse beschreibt, so ist es auch das Sehnen und Verlangen nach Gerechtigkeit. Im Kontext der ersten Strophe geht es natürlich um Menschen, die sich in ungerechten und menschenunwürdigen Situationen befinden. Sie sehnen sich danach, dass Gott Recht schafft und dass er ihnen Abhilfe leistet. Gleichzeitig bedeutet Hungern und Dürsten im griechischen Sprachgebrauch nicht ein passives Warten und Zurücklehnen, sondern es ist immer etwas Aktives. So versucht der, der nach Gerechtigkeit hungert, wo es ihm nur möglich ist, ungerechte Zustände zu verbessern. Im Großen, wie sozialen Projekten, oder auch im Kleinen, den eigenen Beziehungen, in der Straßenbahn oder sonst wo. Dabei ist er sich immer der Bruchstückhaftigkeit der irdischen Gerechtigkeit bewusst und sehnt sich danach nach Gottes heilschaffender Gerechtigkeit, die am Ende der Zeiten verheißen ist. So viel zu den Beglückwünschungen aus der ersten Strophe. Wieso beglückwünscht Jesus ausgerechnet Arme? glaube, für uns Christen ist es schon so normal, dass wir das gar nicht mehr hinterfragen. Aber trotzdem kann man fragen, wieso ausgerechnet die Armen? Hat er sie lieber als die Reichen? Mag er keinen Reichtum? Ich glaube, das, was die Armen von den Reichen unterscheidet, ist ihre Angewiesenheit und ihre Offenheit für Gott. Es geht nicht um Wohlstand per se, dass Gott etwas dagegen hätte. Das Ding ist nur, dass die, die wohlhaben, die selbstsicher sind und zufrieden, oft verschlossen sind für Gott. Denen es Elend geht, fällt das quasi zu. Und aufgrund dieser Offenheit beglückwünscht sie Jesus, weil das das Beste ist, was ihnen passieren kann. Ich habe mir gedacht, das ist so ein bisschen so, wie wenn man bei einer Hochzeit eingeladen ist und sich beim Sektempfang schon schön den Magen vollhaut. Um dann später beim Abendessen mitzubekommen, da ist kein Platz mehr. Ich glaube, genauso geht es denen, die in dieser Welt zufrieden und satt sind. Sie müssen aufpassen, dass später für den Hauptgang noch Platz ist. Ist dir gerade zum Heulen zumute, wie den Menschen aus Strophe 1? Wenn ja, beglückwünscht dich Jesus heute Morgen und sag, du Glücklicher. Nicht indem er deine Situation kleinreden will und sagen will, ja, schwamm drüber, das ist alles gar nicht so wild, sondern weil er sieht, dass deine Krise eine Tür zu ihm öffnet. Die Frage ist, gehst du hindurch? Lässt du diese Beglückwünschung für dich gelten? Wir kommen zur zweiten Strophe. Selig sind die Barmherzigen, denn ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Barmherzig sein bedeutet, ein Herz für andere zu haben. Es beschreibt die Fähigkeit, nachspüren zu können, was mein Gegenüber fühlt. Das unterstreicht das entsprechende Wort im Hebräischen. Da wird Barmherzigkeit nämlich von dem Wort für Mutterleib abgeleitet. Also so, wie es einer Mutter den Magen umdreht, wenn es ihrem Kind schlecht geht, so empfindet der Barmherzige auch, wie es seinem Gegenüber zumute ist. Wenn du also barmherziger werden möchtest, dann bestünde eine ganz simple Übung darin, dass du einfach versuchst nachzuspüren, was dein Gegenüber gerade fühlt. Zum Beispiel nach dem Gottesdienst in einem Gespräch oder im Neckardöner oder auch in Streitsituationen, die diese Woche vielleicht kommen werden. Barmherzigkeit kommt also aus dem Bauch, aber sie kann da nicht bleiben. Sie will raus und in die Hände, in die Tat umgesetzt werden. Worin diese Tat besteht, hängt natürlich ganz davon ab, was dein Gegenüber braucht. Ein offenes Ohr, eine tatkräftige Hand oder einfach eine leckere Mahlzeit in guter Gemeinschaft. Oft sind es ganz simple Sachen. Darüber hinaus sagt Jesus interessanterweise, dass es auch zum Barmherzigsein dazugehört, seinen Nächsten zu vergeben, wenn er einem Unrecht tut. Barmherzigsein bedeutet also, dem Bedürftigen zu helfen und die Schuld derer zu vergeben, die an einem schuldig werden. Dafür verheißt Gott hier, dass Gott seinerseits barmherzig sein wird, dem, der barmherzig ist. Dahinter steckt ein sehr cooles Prinzip, was allen anderen Seligpreisungen auch zugrunde liegt. Und zwar, wer von Gott beschenkt wird, wird zugleich Teil dieses Geschenks für andere. Wer von Gott beschenkt wird, wird gleichzeitig Teil dieses Geschenks von anderen, für andere. Das heißt, wenn mir vergeben ist, dann muss ich auch anderen vergeben. Wenn Gott mir barmherzig ist, dann muss ich auch anderen gegenüber barmherzig sein. Wenn ich die Barmherzigkeit unterlasse, die Gott mir geschenkt hat, dann entzieht Gott auch mir wieder seine. Dahinter steckt keine nachträgliche Bezahlung, sondern beschenkt werden und schenken sind Teil der gleichen Münze und gehören zusammen. Deswegen beten wir auch im Vaterunser, Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Die Seligpreisung Nummer 6. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ein Jude assoziiert mit dem Herzen nicht einfach nur Gefühle, sondern für einen Juden ist das Herz der Sitz des Denkens, des Wollens und des Fühlens. Jesus richtet sich mit dieser Seligpreisung an die damaligen Schriftgelehrten, die vor allem nach außen hin darauf bedacht waren, möglichst fromm zu wirken. Jesus macht hier klar, selbst wenn du nach außen hin fromm wirkst, wenn dein Herz dabei dreckig ist und unrein, dann bringt die Frömmigkeit überhaupt nichts. So ein bisschen das, was Ben am Anfang angesprochen hat, mit dem Gift, was unsere Herzen vergiftet. Jemand, der reines Herzens ist, hat nämlich kein Gift in seinem Herzen. Er hat keine bösen Hintergedanken. Er will seinem Nächsten Gutes. Das Herz wird an dieser Stelle so ein bisschen wie ein Fenster verglichen, dessen Reinheit davon abhängt, ob wir Gott schauen können oder nicht. Im irdischen Leben gilt natürlich, dass wir Gott nie ganz sehen können. Deswegen dachte ich, dass unser Herz momentan so ein bisschen wie so eine Duschscheibe ist aus Milchglas, durch die wir Gott nur verschwommen wahrnehmen können. Wenn wir bei ihm sein werden, dann wird er diese Duschscheibe austauschen mit einer durchsichtigen, dass wir ihn richtig sehen können. Aber bis dahin sehen wir ihn immer nur verschwommen. Allerdings kann dieses Milchglasfenster zumindest teilweise gereinigt werden, indem Gottes Licht hindurchscheint und indem wir offen und ehrlich mit dem sind, was in unserem Herzen ist. Selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Kinder Gottes heißen. Friedensstifter sind nicht die, die harmonisch sind und sehr ausgeglichen und sich aus allen Streitigkeiten heraushalten. Friedensstifter sind solche, die sich aktiv um Frieden bemühen. Es sind die, die nach einem Streit den ersten Schritt zur Versöhnung machen und zur Aussprache, die Konflikte direkt ansprechen, die nicht, wie Ben es vorhin gesagt hat, hinter dem Rücken reden, sondern die Dinge, die sie bewegen, ihren Kollegen direkt bringen. Gleichzeitig werden sie sich auch nicht von Streitereien von Kollegen, Familienmitgliedern oder Freunden beeinflussen und reinziehen lassen und munter sich mit aufregen, sondern sie werden versuchen, auch ihre Mitmenschen dazu anzuregen, Frieden zu stiften, Konflikte direkt anzusprechen. Diese Seligpreisung bezieht sich allerdings nicht nur auf mitmenschliche Beziehungen, sondern der Apostel Paulus sagt auch, dass wir Botschafter der Versöhnung sind, die unseren Mitmenschen zurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das heißt, der Friedensstifter ist besonders darauf bedacht, seine Mitmenschen behutsam zu Gott zu führen und seine Anliegen und seine Fragen dabei wahrzunehmen, um vom Evangelium her Antwort zu geben. Wer dies tut, wird Kind Gottes genannt werden, denn durch das Friedensstiften werden wir Teil des Geschenks Gottes für andere. Kommen wir zur letzten Seligpreisung. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. In dieser letzten Seligpreisung wird die vierte einfach nochmal verschärft. Der nach Gerechtigkeit hungert, verlangt so sehr danach, dass sein Wunsch nach Gerechtigkeit seinem Wunsch nach einem sicheren Leben übersteigt. Er wird sich also mit all den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, dafür einsetzen, Gerechtigkeit zu schaffen und dabei nicht zu rückschrecken, wenn sein eigenes Leben in Gefahr steht. Das versteht Jesus also unter einem beneidens- und beglückwünschenswerten Leben. Vielleicht kannst du dich jetzt mit einer der beiden Gruppen identifizieren. Dir geht es elend oder du setzt dich für Gutes ein. Wenn dem so ist, dann darf ich dich heute Morgen beglückwünschen, wie wir eigentlich Gregor jetzt beglückwünschen könnten zu seinem Geburtstag. Aber da dieser nicht hier ist, dachte ich mir, es wäre vielleicht auch eine coole Idee, wenn du nach dem Gottesdienst eine Person suchst, wo du meinst, eine Seligpreisung passt auf die und beglückwünscht ihr einfach. Vielleicht identifizierst du dich aber auch überhaupt nicht mit diesen komischen Glücksidealen, sondern bist ziemlich zufrieden mit deinen eigenen. Was können diese Beglückwünschungen dann für dich heißen? Martin Luther deutet sie als Lockungen. Das finde ich ziemlich cool. Jesus sagt also nicht, jetzt seid doch mal barmherziger, seid sozialer, stiftet mehr Frieden, sondern stattdessen beglückwünscht er einfach die, die es tun, die, die das Reich Gottes erleben, um die, die es vielleicht noch nicht erleben, hineinzulocken. So ein bisschen so, wie wenn man Kindern vorschwärmt, wie bombastisch lecker Gemüse schmeckt, um sie dazu zu locken, es auch zu mögen. Wozu will Jesus dich heute Morgen also locken? Lass uns das am Schluss noch hinsichtlich unseres Denkens und Handelns überlegen. Vielleicht anhand der Seligpreisung, die dich eben am meisten angesprochen hat. In deinem Denken will dich Jesus dazu locken, umzudenken. Er will dich dazu locken, kurz vorm Einschlafen davon zu träumen, wie genial der Himmel sein wird. Er will dich dazu locken, dich zu freuen, wenn deine wichtigen Pläne über den Haufen geschmissen werden und du jemandem helfen kannst. Er will dich dazu locken, nicht die zu beneiden, die stets cool und erfolgreich sind, sondern die, die sich trotz Gegenwind für Gutes einsetzen. Wie kann das funktionieren? Wie können wir diese Glücksideale, die so in unserem Denken verhaftet sind, ändern? Ich glaube, die Werbeindustrie gibt uns da ein sehr gutes Beispiel, denn die Werbeindustrie bombardiert uns einfach ununterbrochen mit ihren Glücksidealen, um uns zum Kauf zu locken. Wieso machen wir nicht dasselbe mit Gottes Glücksidealen? Wieso bombardieren wir uns einfach nicht ununterbrochen mit seinen Glücksidealen? Zum Beispiel, indem wir sie auswendig lernen, indem wir sie uns einbringen, prägen. Oder im Hinblick zu Harry Potters Spiegel sie uns ausdrucken und auf unserem Bartspiegel hängen, um jeden Morgen daran erinnert zu werden, was unser eigentliches Glücksideal ist. Was heißt das dann für dein Handeln? Jesus will dich dazu locken, deine Zeit, Kraft und deine Ressourcen für diese Glücksideale einzusetzen. Er will dich dazu locken, deine Berufs- und Studienwahl oder auch deine Zeit in der Rente danach auszurichten, wo du am meisten Gutes tun kannst. Er will dich dazu locken, dein Geld in soziale Projekte oder Ähnliches zu stecken, anstelle das 20. Top oder 10. Hemd zu kaufen. Er will dich dazu locken, dass du im Dienst oder Klassenzimmer oder Vorlesungssaal dich derer annimmst, die ausgeschlossen sind und die vielleicht ein bisschen uncool wirken, auch mit der Gefahr, dass andere dich dann auch doof angucken. Überleg dir, wie würde dein Leben aussehen, wenn diese Glücksideale dein Denken und Handeln bestimmen würden? Ganz zum Schluss das Allercoolste. Jesus selbst verkörpert jede einzelne Seligpreisung, und zwar deren Bedingung und deren Verheißung. Die Seligpreisungen treffen auf ihn zu, denn er kam mit nichts in die Welt und machte sich von anderen abhängig. Er klagte und weinte über die Verschlossenheit seines Volks, das nicht zu ihm umkehren wollte. Trotzdem blieb er stets sanftmütig und ritt gewaltlos auf einem Esel in Jerusalem ein. Er strebte so sehr nach Gerechtigkeit, dass es ihm nicht zu teuer war, sein eigenes Leben dafür zu opfern. Sein Herz war so rein wie eine plankpolierte Fensterscheibe. Er ist der Fürst des Friedens, der sein Blut vergoss, damit Mensch und Gott wieder vereint sein können. Gleichzeitig verkörpert er die Zusagen der Seligpreisungen. Denn mit ihm bricht Gottes Reich an. Er tröstet die Niedergeschlagenen und sättigt die Hungrigen. Er regiert über Himmel und Erde und will uns daran teilhaben lassen. Er ist der Barmherzige, der dir deine Schuld vergibt und sich deinem Mangel annimmt. In ihm sehen wir Gott. Und er lädt uns ein, seine Kinder zu sein und Jesu Geschwister. Schauen wir auf diesen Jesus und folgen seinen Fußspuren nach, dann sind wir auf dem besten Wege zu einem Glück, was alle unsere momentanen Erlebnisse und Vorstellungen sprengt und überschreitet. Diesem wunderbaren Gott, der uns an seinem Glück teilhaben lassen möchte, sei Lob und Ehre. Amen.